Wunderbar, ich hoffe, man kann mich hören. Ja, super. Also guten Morgen auch von mir. Wir haben sehr viel von Liebe heute gehört und da tue ich direkt dran anknüpfen. Vor 2000 Jahren circa wurde Jesus gekreuzigt. Aber nicht nur Jesus, sondern auch noch zwei andere, die waren neben ihm, auch am Kreuz. Aber Jesus war bekanntermaßen unschuldig und die anderen beiden waren verurteilte Verbrecher. Ja, und einer von diesen beiden verurteilten Verbrechern, der hängt schon am Kreuz und dann erkennt er, wer er ist und wer Jesus ist. Und dann fragt er den Jesus, oder nicht, er fragt ihn, er sagt ihm: Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wer es gern nachlesen möchte, steht im Lukas-Evangelium. Und das ist ein sehr guter Einstieg für meine Predigt, weil wir müssen nicht irgendeine Anforderungsliste abarbeiten. Wir werden errettet durch eine Gnade, die wir eigentlich gar nicht so richtig fassen können. Und wenn wir jetzt, und wenn wir jetzt unser Leben betrachten und wir haben eben nicht diese Anforderungsliste, diese 100 Sachen, die wir erledigen müssen, damit es irgendwie noch reicht, dann ist ja die Frage, wir werden im Schnitt 70, 80, 90 Jahre alt. Was macht man jetzt, wenn wir nicht so eine Pflicht haben? Ja? Wenn wir so viel Freiheit haben, auch davon haben wir heute gesungen, ist die Frage, was machen wir mit unserem Leben? Und da sind wir jetzt beim Thema Leidenschaft. Wofür brennst du? Womit verbringe ich jetzt diese 70, 80, 90 Jahre? Ich möchte mal ganz weltlich einsteigen. Also hier gleich vorne aus Wikipedia. Was ist denn das eigentlich, Leidenschaft? Leidenschaft ist das Gemüt, das Denken, Gefühl und Wollen völlig ergreifende Emotion. Sowas wie Besessenheit, wenn man so will, ja, in extremer Ausführung. Sie umfasst Liebe und Hass, wird aber auch für religiösen, moralischen oder politischen Enthusiasmus benutzt. Man sieht auch da, Leidenschaft, das ist so ein Ding, ja, das ist unglaublich breit. Ja, und dann mal zwei Beispiele, auch wieder weltlich. Da gibt es die Schwimmerin Diana Nyad, ich weiß nicht, wer von ihr gehört hat. Sehr interessante Persönlichkeit, war mit 28 schon sehr erfolgreiche Weltrekordschwimmerin, also Langstreckenschwimmen. Und hat mit 28 gemeint, ja, jetzt schwimme ich mal die Floridastraße. Also ich meine, sie ist da bei Kuba, Havanna gestartet und wollte dann nach Key West in Florida, in den USA, schwimmen. Das sind 110 Meilen, muss man Tag und Nacht am Stück schwimmen. Ist nicht so ganz einfach, weil, wie man sich vorstellen kann, da gibt es irgendwie sowas wie Gischt und Wellen. Es gibt dort anscheinend relativ viele Haie, es gibt gefährliche Quallen. Man kann unterkühlen, also so richtig toll ist es nicht, aber sie hat es mit 28 nicht geschafft. Hat nicht funktioniert. Wir sind ja beim Thema Leidenschaft. Und dann hat sie mit 60 gemeint, jetzt probier es nochmal. Was ja schon mal ziemlich erstaunlich ist. Ja. Hat aber auch nicht geklappt. Hat es dann ein paar Mal versucht, hat mit 60 nicht geklappt, mit 61 und so weiter. Und dann hat sie auch noch Asthma gekriegt. Hat also auch noch gesundheitliche Beschwerden gekriegt und wir können uns vorstellen, also die Kritik rundum wurde immer lauter. Was macht denn die, in Anführungszeichen, alte Frau da für einen Blödsinn? Ja? Und die war aber so stur, dass es mit 64 tatsächlich geschafft hat. Ja? Sie ist also diese Strecke von Kuba nach Florida übers offene Meer geschwommen, Tag und Nacht, ohne irgendwie einen Schwimmanzug, ohne Schwimmflossen, ohne Haikäfig. Und hier sieht man sie, wie sie ankommt. Ja? Das ist also eine Ausprägung von Leidenschaft. Die andere Geschichte, dieser Dostojewski, der Idiot, also der Roman von dem Dostojewski, und ich weiß nicht, ob das jetzt der Idiot ist, das ist aber das Bild, das kommt im Internet, wenn man danach googelt. Und da geht es um einen Fürst Mischkin, der ja so von seinem Intellekt eher schlicht ist, also er ist nicht der Schlauste, leidet auch noch unter epileptischen Anfällen und ist in einer ziemlich garstigen Umgebung. Also überall gibt es Intrigen, Korruption, finanzielle, soziale Ungerechtigkeit. Man ist auch gemein zu ihm, ja, weil er eben so ist, wie er ist. Und was ist jetzt dem seine Leidenschaft? Die ist völlig anders gestrickt. Es wird von ihm geschrieben, dass er so eine christusähnliche Persönlichkeit ist, so voller Sanftmut und versucht auch bei allem fair zu sein. Also der ist ganz anders gestrickt und dem seine Leidenschaft ist, ich mache das Spiel nicht mit. Also ganz anders. Ja. Die eine, da sieht man es ganz klar, bei dem sieht man es eher nicht. Ja, jetzt mal so meine Erkenntnisse, was ich mir so alles überlegt habe, hat man auch schon in der Definition gesehen, Leidenschaft gibt es in positiver und negativer Ausprägung. Ja, ist uns bekannt. Ich kann jemanden leidenschaftlich hassen, ich kann jemanden leidenschaftlich lieben. Klar, ja. Ja, dann Leidenschaft, die Leidenschaft. Ja, also ich kann auch ausbrennen. Das ist heutzutage in aller Munde, dass man ausbrennen kann und dass man dann einfach fertig ist. Man ist am Ende und weiß gar nicht mehr, wie man aus dem Loch rauskommt. Was ich bei meinen Schülern manchmal sehe, das ist Leidenschaft als Strohfeuer. Ja, ich pack's jetzt, ich lerne jetzt und dann werde ich der Zweierschüler. Ich bin ja nicht mehr der Führerschüler. Und dann wird eine Stunde auf die Klassenarbeit gelernt und dann ist das Feuer erloschen, ja, dann ist rum. Also das ist die andere Variante, also Ausbrennen und Strohfeuer. Ja. Und was man nun sieht, Leidenschaft, das hat man bei dieser Diana Nyad gesehen, man braucht eine gewisse Resilienz, so einen langen Atem und einen unerschütterlichen Glauben für manche Dinge, sonst wird es nichts. Ja. Dann so autobiografisch, oder ja, was man noch gesehen hat bei dem Fürst Mischkin, man sieht es nicht unbedingt. Ja. Viele sind vielleicht leidenschaftlich und merken es gar nicht. Also man kann sich zum Beispiel leidenschaftlich in der Familie engagieren, ja, für die Entwicklung der Enkel, für die Kinder. Man kann leidenschaftlich den kranken Ehepartner pflegen oder die Eltern. Man kann leidenschaftlich versuchen, Zerrüttung zu verhindern in der Familie. Da gibt es ziemlich viel. Ja. Ja, das war jetzt das, das, was auch mich betrifft, wie ich eigentlich auf das Thema gekommen bin. Leidenschaften können im Laufe des Lebens ziemlich stark wechseln. Ich nehme mal ein Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt mit 20 ein super Fußballspieler war, richtig leidenschaftlich, ich war der Stürmerstar, also ich nicht, aber angenommen, ich wäre es im Verein. Mit 40 bin ich das nicht mehr. Ja. Da bin ich schlicht zu alt. Ich habe von keinem Superstürmer in der Bundesliga gehört, der 40 ist. Und dann ist er vielleicht im Berufsleben, ja, dann bin ich von mir aus Lehrer oder irgendwas, aber irgendwann komme ich in Rente oder Pension und dann geht es halt nicht mehr. Da muss ich mir ein anderes Spielfeld suchen. Also Leidenschaft kann wechseln. Und was ich ganz, also das ist irgendwie eine verrückte Anekdote am Rande. Ich war dieses Jahr im Sommer in Reha, habe mich mit diesem Thema befasst und dann hat man mir einen Platz zugewiesen gegenüber einer älteren Dame, man kann sogar sagen alten Dame, weil die war über 90. Die war, glaube ich, Ur-Ur-Oma schon, also war aber sehr gläubig, Pfarrerswitwe, sozial sehr engagiert. Und wir haben natürlich über solche Themen gesprochen. Er hat gesagt, ja, ich beschäftige mich gerade mit Leidenschaft und so und mache da eine Predigt. Und dann sagt sie mir, ja, weißt du, was ich gerade für ein Buch lese? Weißt du, wie da der Titel ist? Ich sage, ja, was denn? War das alles? Das heißt, die gute Frau ist Ur-Ur-Oma, über 90 und hat noch das gleiche Thema. Fand ich interessant. Ja, ja, jetzt, das ist ein bisschen lange. Gut, dass jetzt niemand von meinen Schülern sieht, wie viel da drauf ist auf der Folie. Was ist wichtig an Leidenschaft? Wir haben auch Glückshormone, die ausgeschüttet werden. Wir sind neudeutsch im Flow. Ja? Wir sind richtig glücklich, wir haben Lebenssinn und in der Negativausprägung, was man hier sieht, weshalb sterben denn alte Menschen häufig im Heim? Die sind halt da. Die haben keine Aufgabe, keinen Grund. Was soll ich denn da? Ja? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ja, Leidenschaft macht lebendig und das Leben lebenswert. Keine Leidenschaft macht traurig, einsam und unglücklich. Also wenn man da einsteigen möchte, es gibt ja so diesen stillen Vorwurf, den man manchmal hört über die Generation Z, dass sie einfach nicht so richtig dabei sind. Und dann kann es sein, dass aus dieser Haltung eine negative Leidenschaft entsteht, so eine destruktive Motzleidenschaft, dass man nur noch schimpft und unzufrieden ist und zu nichts mehr Lust hat. Ja? Oder auch das gibt es, dass man dann zu Extremsportarten neigt oder irgendetwas. Hauptsache, man spürt sich. Ja? Also das sind so meine persönlichen Überlegungen dazu. Jetzt ist noch die Frage, was sagen denn andere? Ich rede jetzt noch nicht vom Glauben. Ja? Also zum Beispiel, was ich sehr schätze, die Stoiker. Ja? Also das ist eine griechisch-römische philosophische Schule, die natürlich auch dieses Thema beleuchtet. Ich kann jetzt nicht da ins super Detail drauf eingehen, aber die sagen, Affekte, das ist immer nicht so gut. Ja, also wenn es so emotional übers Ziel rausgeht, ist nicht so gut. Weder im Positiven, wenn es mal richtig gut läuft, dass ich dann rumhüpfe wie ein Verrückter, noch im Negativen, dass ich ins Loch falle. Ja, das ist immer nicht so toll. Und man sagt einfach, ja, also hier ist ein Selbstdisziplin und Mäßigung in beide Richtungen. Also Marcus Aurelius, ein bekannter Vertreter der Stoiker hier, sagt, arbeite, aber nicht wie ein Unglücklicher oder wie einer, der bewundert oder bemitleidet werden will. Arbeite oder ruhe, wie es das Beste ist für die Gemeinschaft. Also platt ausgedrückt, nur nicht übertreiben. Ja, ganz platt ausgedrückt. Das ist ein bisschen eine andere Haltung als das, was ich so mir überlegt habe aus meinen Gedanken, dass man also sagt, gut, man kann es ja tatsächlich übertreiben mit negativen Auswirkungen. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. Ja, jetzt die vielgeschätzten Buddhisten, was sagen denn die dazu? Die reden immer von der Anhaftung. Also wenn ich jetzt richtig leidenschaftlich bin, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballspieler beispielsweise, dann habe ich diese Anhaftung. Und dann bin ich aber auch davon abhängig. Wenn ich dann meine Knieverletzung habe bei einem Unfall oder ich bin schlicht zu alt, dann ist eben, dann schafft Leiden, schafft Leiden. Ja? Weil dann kann ich das halt nicht mehr. Ja, das, wo, was mir so wichtig war, das geht einfach nicht mehr. Also sagen die, mit der Anhaftung, das ist nicht so gut. Der Übeltäter ist Anhaftung. Also man muss das jetzt nicht so richtig verstehen, aber hier steht zum Beispiel bei diesen edlen Wahrheiten, da gibt es wohl 4, 3 davon hängen mit Leidenschaft irgendwie zusammen, alles Leben ist Leiden, okay. Dann die zweite Wahrheit wird Anhaftung als eine Hauptursache des Leidens genannt, also Anhaftung, Leidenschaft, nicht so toll, ja. Und die dritte Geschichte, wie auch immer man das ausspricht, verspricht, dass nur glücklich wird, wer sich von Begehren und Anhaftung befreit. Also platt ausgedrückt, das mit der Leidenschaft, naja. Das fand ich ganz interessant, auf die Schnelle. Was sagen die Buddhisten? 10 Möglichkeiten, wie der Buddhismus ihnen im Leben helfen kann. Große Erwartungen begraben. Zweite, den Wandel mit Würde akzeptieren. Eieiei, nicht so richtig leidenschaftlich. Aber der 5., den finde ich klasse, ja. Ihrem Auto beim Rosten zuschauen, ja, das ist lustig. Gut, aber wir sind ja eine christliche Gemeinde und jetzt ist ja mal interessant, was steht denn in der Bibel, was ist denn da los, ja? Und ich will jetzt mal vorne anfangen, wir nehmen mal den Mose. Ja, also jeder kennt die Szene, Mose ist doch hat einen gehobenen gesellschaftlichen Stand und dann sieht er, wie ein Ägypter einen Hebräer erschlägt und was macht er? Der Mose, er schlägt ihn tot. Ja? Er geht hin und schlägt den Ägypter tot. Fertig. Also ich würde mal sagen, der war leidenschaftlich, sonst macht man sowas nicht. Was ist die Konsequenz? Mose muss abhauen, weil das wird ihm zu heiß in Ägypten, er geht ins Exil, er lernt dort seine Frau kennen, hat natürlich damit auch einen Schwiegervater, den Jitro, ja, und dann geht es weiter, wieder, es geht wieder nur um Leidenschaft. Also er guckt da und dann sieht er diesen Dornbusch brennen, ohne zu verbrennen. Das ist ja spannend. Könnte was mit Leidenschaft zu tun haben, ja? Weil das Feuer steht für Leidenschaft. Und das Verrückte ist, nicht nur der Mose ist leidenschaftlich, Gott selber ist leidenschaftlich, ja? Der Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, der sich leidenschaftlich für Israel einsetzt, also für sein Volk. Das ist schon verrückt. Und der Mose sieht diesen Dornbusch und was soll er jetzt machen? Er soll sich hier, Mose, soll sein Volk und dessen Befreiung aus der Sklaverei, dafür soll er brennen, ohne zu verbrennen. Wir haben vorher gehört bei der Diana Nayet, ja, Resilienz ist wichtig. Und wer die Geschichte von Mose kennt, der weiß, was Resilienz ist, ja. Also der muss echt einen langen Atem haben. Ja, dann kennt man die ganzen Szenen, wo der Mose einen langen Atem haben muss. Ja, also ja, sogar der leidenschaftliche Gott hat irgendwann die Nase voll von den Israeliten und sagt, jetzt ist aber Schluss, ich suche mir ein anderes Volk. Und der Mose diskutiert in seiner Leidenschaft mit Gott und sagt, nee, das gib uns noch mal eine Chance, das machen wir. Ja. Und kurz darauf, dann kommt er runter von diesem Berg mit den 10 Geboten, 2. Mose 32, und dann sieht er, wie sein Volk wieder Blödsinn macht, da ums goldene Kalb tanzt, und dann gehen mit dem Mose wieder das Gold durch, ja, und er schnappt diese Steintafel mit den 10 Geboten und zerschmettert sie. Also irgendwie Leidenschaft pur, der Typ. Ja. Der war weder Buddhist noch Stoiker, das ist eindeutig. Ja, aber jetzt wird es eigentlich interessant. Ja, die Bibel sagt von Mose, dass er ein sanftmütiger Mensch war. Sanftmütiger als alle anderen Menschen. Also das ist ja wichtig, weil Leidenschaft hat häufig das Problem, dass wir übers Ziel rausschießen. Dass wir in unserer Leidenschaft nichts anderes mehr sehen können, und das ist verkehrt. Und da sagt die Bibel, der hat den richtigen Punkt getroffen mit seiner Leidenschaft. Spannend, ja? Zum Thema Leidenschaft gibt es auch die anderen, das sind die Israeliten, die haben es irgendwie nicht so mit der Leidenschaft. Ja? Die wollen eigentlich, so ist es richtig schlecht, als sie in der Wüste waren, als sie raus waren aus Ägypten, da kommt ihnen so der Gedanke, dass es in Ägypten eigentlich gar nicht so schlecht war. Da gab es Fisch und Knoblauch, ja, und die bisschen Sklaverei, nee, so schlimm war das nicht. Also hier immer noch besser als in dieser blöden Wüste da rumlaufen. Die haben gar keine Vision. Und von der ersten Generation, die da in die Wüste kommen, erreicht ja auch keiner, bis auf eben zum Beispiel Josua und Kaleb, das gelobte Land. Das ist die Konsequenz. Also, und der Mose, der muss das Ganze ausbaden. Ja? Der braucht die Leidenschaft, um da durchzukommen mit denen. Gut, geht es ein bisschen weiter in der Bibel. Also Mose war leidenschaftlich, Gott war leidenschaftlich. Schauen wir uns den König David an. Also wenn man sowas macht, ist man bestimmt leidenschaftlich, sonst macht man das nicht. David war ein leidenschaftlicher König. Er war auch leidenschaftlich in seiner Freundschaft zum Jonathan, ja, seinem besten Freund, den er sehr vermisst hat, als er gestorben ist. Auch in sexueller Hinsicht war er ziemlich leidenschaftlich. Ja. Also er hat da, man kennt ja diesen berühmten Fehltritt mit der Bathseba, wo er also die Frau zu sich kommen lässt, sie schwängert und dann ihren Ehemann dafür sorgt, dass der umkommt. Also der war bestimmt leidenschaftlich, aber auch der hat ja dann wie Mose seine positive Seite gehabt. Er liebte seinen Schöpfer von ganzem Herzen. Alle Tage pries er ihn in Liedern, und viele Psalmen sind ja auch von König David. Und was interessant ist an der Geschichte vom König David, obwohl er so einen riesen Bock geschossen hat, ja, mit der Bathseba, wo er eigentlich eine verheiratete Frau geschwängert hat, ist dann Gott doch noch gnädig. Ja, also Gott verzieh ihm seine Sünde und begründete seine Macht für immer. Jesus ist ein Nachkomme von König David. Das ist schön, das zu wissen, dass wir so einen gnädigen, liebevollen Gott haben, so wie wir es vorher gesungen haben. Der Prophet Elia, entschuldigt die Folie, aber es ist irgendwie, ich konnte nichts weglassen, das ist jetzt mein Problem. Leidenschaftlich, es tut mir leid, aber es ging mit mir durch. Ja, ich bin ja, also, das ist ja wohl eindeutig, oder? Elia war ein Leidenschaft, sagen kann man viel, aber wenn da steht, da stand ein Prophet auf wie Feuer, seine Worte waren wie ein brennender Ofen. Mein lieber Schwan, das ist ein Kerl, ja, aber und dann, also diese Geschichte, ihr müsst jetzt nicht lesen, das kann ich auch so erzählen. Es gibt ja diese berühmte Szene, wo der Elia im Grunde diesen Wunderwettbewerb hat mit den Baalspriestern. Und der klare Sieger ist der Elia, aber eindeutig. Die Baalspriester kriegen nichts hin, die machen nur warme Luft. Und das, was da der Elia mit Gottes Hilfe macht, das ist in einer anderen Liga. Ja, das ist schon beeindruckend. Und zum Schluss, wie der Elia halt so ist, als leidenschaftlicher Mensch, erschlägt er die ganzen Baalspriester. Und dann ist er quasi auf dem Höhepunkt. Ja? Also es hat einen unglaublichen Erfolg. Alle sehen, Mensch, der Elia muss recht haben. Das ist ja irre, was der da macht. Ja? Und dann droht ihm die Königin Isebel, dass ihn umbringt. Und dann kriegt er Angst. Dann kippt diese ganze Leidenschaft auf einmal und er haut ab, er flieht. Und fängt dann an, hier 1. Könige 19,10, ja, ich bin ja der Einzige, ich bin nur übrig geblieben, nur ich. Und die anderen Propheten haben sie umgebracht, ich habe jetzt die ganzen Wunder gebracht, aber ich kann nicht mehr. Ich bin fertig, bitte lass mich sterben, ich mag nicht mehr. Und also was man hier sagen muss, die Königin Isabel, die verfolgt ihn, er flüht in die Wüste und er möchte am liebsten sterben. Also der ist neudeutsch Burnout, der ist durch. Ja. Warum ist jetzt die Geschichte interessant? Gott kennt uns so, wie wir halt sind, auch mit unseren Schwächen. Und ich finde es schön, dass Gott hier weiß, wie er diesen Elia wieder kriegt, wie er ihn wieder aufbaut, weil der ist ja wirklich ganz am Ende. Und das ist ja diese berühmte Geschichte, ja, Gott ist nicht im Erdbeben, nicht im Sturm, nicht im Feuer, sondern im schweigenden Säuseln. Also in dieser Stille erfüllt er den Elia wieder mit neuer Kraft. Also Gott kennt uns, auch mit unseren ganzen Macken und in unseren Schwächen und wenn wir es mal nicht mehr packen, und hilft uns. Also ich möchte jetzt auf den Paulus nicht eingehen, dass der auch leidenschaftlich ist, das weiß jeder. Petrus ist interessant. Warum ist der interessant? Weil man, also der Petrus kommt ja ziemlich häufig in der Bibel vor, aber man sieht eine Entwicklung. Der wird in seiner Leidenschaft immer reifer. Das finde ich eigentlich einen interessanten Aspekt. Der Petrus ist ein unglaublicher Hitzkopf. Ja, also hier, wenn einer sowas macht, ist man ja wohl ein Hitzkopf. Er ist auch in seiner Begeisterung, kommt durchaus was Gutes bei raus. Ja? Also er sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Jesus freut sich. Aber er schießt am Anfang in dieser unreifen Leidenschaft übers Ziel raus. Ja, also dann sagt er zwischendrin mal dem Sohn Gottes, wie das richtig geht, ja? Was er zu tun hat. Der hat irgendwie da was noch nicht so ganz verstanden. Also hier diese Szene zum Beispiel, als der Jesus und seinen kommenden Leiden erzählt, hier diese ganzen Zitate, das soll Gott verhüten, Herr, das darf mit dir nicht geschehen. Also, was der Gott da macht, der soll doch mal mich fragen, ich weiß es. Also es ist schon, der hat es noch nicht so richtig verstanden und er muss, was muss er lernen? Er muss praktisch lernen, Gott zu erkennen, dass er da irgendwie ein bisschen eine reifere Leidenschaft bekommt. Ja? Also Petrus muss lernen, seine Leidenschaft nicht für seine ganze Vorstellung mit Gott und Jesus einzusetzen, sondern sich auf Jesus einzulassen, der ganz andere Wege geht, als er erwartet. Er muss versuchen herauszufinden, was will eigentlich Jesus, nicht was ich, was denke ich mir da so zurecht in meinem Kopf. Gut, also auch hier ist er wieder, er will sich hingeben, da schießt er wieder übers Ziel raus vor der Kreuzigung, ja, ich bin dabei, ich lasse dich nicht im Stich und dann tut er ihn verleugnen dreimal, ist auch bekannt, ja. Klappt auch nicht. Aber, und jetzt, das war ja eigentlich der Punkt, was ich zeigen wollte, er wird immer reifer. Also hier ist ja dann in der Apostelgeschichte schon, Jesus ist längst gekreuzigt, in der Apostelgeschichte, der Petrus ist älter und reifer geworden. Als die Ältesten des Volkes ihnen verbieten, zu den Menschen von Jesus zu sprechen, antwortet Petrus, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet selbst. Und dann werden sie natürlich ausgepeitscht und misshandelt. Und was ist dann los? Sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu leiden. Also der Petrus macht eine Entwicklung durch. Und das ist auch interessant, ja, dieser Aspekt. Also Gott scheint so unsere Macken und unsere Leidenschaften ganz gut zu kennen. Das Ding ist sehr vielschichtig, Gleichnis vom verlorenen Sohn, ist aber die gleiche Geschichte, schon wieder Leidenschaft. Da gibt es zwei richtig leidenschaftliche und einen unleidenschaftlichen. Der Jüngere, der ist richtig leidenschaftlich, der will das pralle Leben. Ja, ich ziehe jetzt aus, ja, zügellos, maßlos, heillos, ja, da gibt es alles. Da gibt es Huren, da gibt es irgendwelche Festgelage, da gibt es Luxus, da gibt es alles. Und er will da das verprasste halbe Erbe von seinem Vater. Oder, ja gut, also er kriegt ja die Hälfte. Also vom Gesamterbe des Vaters, also seinen Anteil verjubst er. Ja. Sein ganzes Erbe haut er auf den Kopf, weil er es, ja das ist halt eine Leidenschaft mit falschem Vorzeichen. Aber es ist eine Leidenschaft. Der andere Leidenschaftliche, das ist der Vater. Erstmal ist er leidenschaftlich, weil er dem jüngeren Sohn, ohne mit der Wimper zu zucken, das ganze halbe Erbe gibt. Dann als der jüngere Sohn am absoluten Nullpunkt ist, also bei den Schweinen landet und dann da diese Eicheln isst und was er für Juden, das ist ja ein No-Go. Also schon damals, das war also das Allerschlimmste, wenn man bei den Schweinen landet. Aber das war halt für den die letzte Möglichkeit. Und dann sagt er, ja, gehe ich doch zu meinem Vater und der Vater wartet schon auf ihn, seinen stinkenden Sohn. gibt ihm einen Ring, gibt ihm edle Kleider, schlachtet das gemästete Kalb und so weiter. Also das ist eine leidenschaftliche Liebe von seinem Vater. Das ist jetzt also aus der Perspektive Leidenschaft, diese vielschichtige Geschichte. Und dann ist einer da, der ist gar nicht leidenschaftlich, das ist der ältere Sohn, der zurückgeblieben ist. Der hat nämlich nur Pflichten, Routine, ich muss das Gatter reparieren, ich muss die Schafe scheren, ich muss auf dem Feld dies und ich muss das und ich muss jenes. Und als der seinen jüngeren Bruder da kommen sieht, merkt der Mensch, ich habe da völlig am Leben vorbeigelebt. Das war ja gar nichts, was ich da gemacht habe. Ich habe alles, ich habe nur funktioniert, nur geschafft die ganze Zeit, nichts anderes. Und es ist auch schon, wenn man das in der Bibel liest, ja, während der jüngere Sohn kommt, ist er auf dem Feld. Und dann geht er hin zu seinem Vater und sagt, sag mal, geht's eigentlich noch? Der kommt daher, hat das ganze Geld mit den Huren verprasst und du schlachtest das gemästete Kalb. Ich habe ja nicht mal einen Bock schlachten können mit meinen Kumpels und da mal feiern können. Aber eigentlich, und das wird ihm da klar, hat nicht der Vater sagt ihm auch, hättest du jederzeit machen können, was meins ist, ist auch deins. Und ihm wird klar, ja, das war ja ich selber, das ist ja das Allerschlimmste, er konnte ja niemandem die Schuld geben. Und dann projiziert er im Grunde den ganzen Lebensfrust auf seinen jüngeren Bruder. Und dann wird aus dieser Leidenschaftslosigkeit leidenschaftlicher Hass, ja, oder Zorn oder Groll. Finde ich auch interessant, ja. Ja, das sind jetzt keine Personen, sondern das ist jetzt einfach, was man noch so alles findet. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wir kennen auch diese Geschichte von dem Timotheus, der ist ja quasi ein Ziehsohn vom Paulus. Und der Paulus stellt fest, der Timotheus, der schwächelt ein bisschen. Also der hat eine wichtige Funktion in der Gemeinde, aber irgendwie tut es nicht mehr so, wie es soll. Und dann, was sagt es? Also der Paulus weiß es als reife Person, er muss den jetzt aufbauen. Und was sagt er jetzt zu seinem Timotheus? Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, ja, der Liebe und der Besonnenheit, also eine positive Leidenschaft, das hat er uns gegeben, eine reife Leidenschaft. Auch das sieht man hier wieder. Wir sollen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Der Paulus, der auch leidenschaftlich ist, der hat auch gewusst, was es da für Fallgruben gibt, wo wir auf die Nase fallen können. Sprüche geben übrigens auch viel her, ja? Sprüche 14,23, wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss, aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Und wenn wir auf unsere menschlichen Schwächen schauen, was wir uns so manchmal zurechtdenken, ist Sprüche 21,2 interessant. Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen. Und noch krasser, Sprüche 16,25, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Also wir müssen schon gucken, was ist denn eigentlich unsere Leidenschaft? Wir können auch echt neben rausschießen, ja? So, jetzt mal weg hier von der Bibel hin ins Mittelalter. Nehmen wir mal die erste Liga, die ganz tollen. Franz von Assisi, ich habe ein paar Bücher auch über die Heiligen gelesen. Also da gibt es einen Biograf von Franz von Assisi, dieser Thomas von Celano. Der schreibt über den Franz von Assisi, tatsächlich kam es dem Bruder und der ganzen Schar der Begleiter vor, Christus und der selige Franziskus seien ein und dieselbe Person. Der war offensichtlich so leidenschaftlich für Jesus, dass er irgendwie Jesus gleich wurde. Man sieht hier, das ist ein bekanntes Bild, Franz von Assisi mit dem Aussätzigen. In der Biografie steht auch drin, dass der am Anfang sich geekelt hat vor den Aussätzigen. Auch im Mittelalter war es so, wie zur Zeit der Bibel, die sind irgendwo außerhalb in elendendsten Baracken haben sie gewohnt, in Lumpen gekleidet, da hat es gestunken und wenn man Aussatz hat, sieht man auch nicht so schön aus. Ja. Also dem hat es als jungen Mann richtig geekelt vor den Typen. Die haben einen großen Bogen gemacht, die waren richtig, also ja, Aussätzige halt. Ja. Und nachher, durch seine Leidenschaft für Jesus, ist das passiert. Hätte er vorher auch nie gemacht. Wenn wir da nochmal gerade in der Richtung sind, dann möchte ich euch mit einer richtigen Zumutung konfrontieren. Die Jesus-Bruderschaft vom Gnadental, ich kenne die nicht, aber die hat hier so ein Motto. Rede nie von Jesus, es sei denn, man fragt dich, aber lebe so, dass man dich fragt. Eine Zumutung, oder? Also ich finde, das ist eine Zumutung. Rede nie von Jesus, es sei denn, man fragt dich, aber lebe so, dass man dich fragt. Wer wurde mehr als 5-mal letzte Woche gefragt? Nee, ich lasse es, Entschuldigung. Ja, also ich sage mal, vom Mittelalter und so weiter in die Jetztzeit. Okay. Werde, der du bist. Wie ist denn das gemeint? Wir haben es heute schon von der Liebe Gottes gehört, von dieser riesigen Liebe. Und wir sind geliebte Kinder Gottes. Wenn jetzt zum Beispiel jemand meint, er muss Basketball spielen, wie dieser Herr hier, ja, dann spiel doch Basketball. Also wenn wir geliebte Kinder Gottes sind und wir wollen unbedingt Basketball spielen, ja, dann können wir doch Basketball spielen als Beispiel. Und warum habe ich jetzt gerade Basketball? Ich hatte in den Sommerferien ein sogenanntes Bible Studies mit US-Soldaten oder wir haben uns da unterhalten und da war einer, also wirklich eine schrille Persönlichkeit aus der Sicht eines biederen Schwaben. Da müsst ihr also euer Kopfkino ein bisschen bemühen jetzt. Der hat also ein bisschen dunklere Haut gehabt als der hier, hat eine knallrote Baseball-Cap aufgehabt, knallrotes T-Shirt, so eine grobgliedrige Goldkette, so eine Schlabberhose, die auf 7:30 hing, ja. Und dann natürlich der coole Gang, ich kann das gar nicht. Hey Bro, also schon irre, ich kann das nicht, tut mir leid, bin ich nicht für gebaut, ja. Ich übe, ich entwickle mich noch, ja. Auf jeden Fall dieser, hey, wie bitte? Werde, ja, vielleicht bin ich ja Hey Bro, ja, also, warum erzähle ich jetzt das? Ich habe mich mit dem unterhalten, wir haben über Leidenschaft geredet und er sagt, ja, ich bin total begeisterter Basketballspieler. Das ist irre, das ist meins. Und er ist aber auch ein Jesus-Freak gewesen, also ein Jesus-Besessener, würde ich sagen. Und da wird es interessant, weil er hat mir dann groß und breit und sehr überzeugend erzählt, wie er in der Umkleidekabine vor dem Spiel, nach dem Spiel, bei allen Gelegenheiten immer wieder ins Gespräch kommt über Jesus. Und das finde ich ist toll, weil egal wie gut die Predigten hier sind und wie toll das Lobpreisteam ist und egal was wir hier machen, das kriegen die Leute, die da mit dem gespielt haben, nicht mit. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Ja, zum Thema Leidenschaft, auch wieder aus der Jetztzeit. Dieser Typ hier, der macht offensichtlich Judo, so wie er aussieht. Das ist jetzt aber nicht irgendein Feldwaldwiesen-Judoka, sondern das ist Nemanja Majdow. Für Insider, die wissen, dass das ein Weltspitzenklasse-Judoka ist. Also in den letzten Europameisterschaften, Junior-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, immer wenn der aufgetreten ist, war der meistens unter den ersten drei. Der ist richtig gut. Ist auch natürlich Weltmeister in seiner Gewichtsklasse. Und der ist jetzt bei der Olympiade in Paris natürlich auch dabei gewesen und hat sich dort eines Verstoßes gegen den Ethikkodex schuldig gemacht. Ja, was hat er denn jetzt verbrochen, der gute Mann? Aber man muss sich das so vorstellen. Da gibt es also die Judo-Fläche, das wäre so praktisch da drüben, wo der eigentliche Kampf stattfindet. Und da davor ist so ein Bereich, wo man den Körper ein bisschen in Schwung hält, ja, also dass man schon mal auf Touren ist, weil dann kommt praktisch, wird man aufgerufen, so Nemanja Majdow auf die Kampffläche und so weiter. Und dann läuft er hin. Und was hat er jetzt gemacht? Was war jetzt die Verfehlung, die er sich hat zu Schulden kommen lassen? Während er zur Matte läuft, von diesem, da wo er sich halt aufgewärmt hat, hat er sich flüchtig bekreuzt. Das war die Verfehlung. Also das war ein Verstoß gegen den Ethikkodex. Erschreckend, ja. Und dann haben die Verantwortlichen gesagt, also pass mal auf, lieber Nemanja, entweder du entschuldigst dich jetzt für dein Fehlverhalten und sagst, versprichst uns, dass du es nie wieder machst Oder für dich ist Olympia hier zu Ende. Du kannst dann einpacken, heimfahren. Und außerdem sperren wir dich für die nächsten 5 Monate von allen Turnieren, von allen Lehrgängen. Wir schalten dich ab, wir ziehen dich aus dem Verkehr. Und was hat jetzt der Nemanja Meidorf dazu gesagt? Das sollte man sich mal durchlesen. Gott hat mir alles gegeben, sowohl für mich persönlich als auch für meine Karriere. Er ist die Nummer 1 für mich und darauf bin ich stolz. Und das wird sich auch unter keinen Umständen ändern. Ich lobe ihn und ich danke ihm für alles. Ja, muss man sich nochmal, ich lese nochmal vor, weil es so schön ist. Gott hat mir alles gegeben, sowohl für mich persönlich als auch für meine Karriere. Er ist die Nummer 1 für mich und darauf bin ich stolz. Und das wird sich auch unter keinen Umständen ändern. Ich lobe ihn und ich danke ihm für alles. So, und dann hat er seine Sachen gepackt, ist von Olympia abgereist und ist jetzt für 5 Monate gesperrt. Das ist Konsequenz. So, jetzt haben wir ein bisschen einen Druck, gell? Jetzt haben wir Franz von Assisi, wir haben den Petrus und wir haben noch einen Weltmeister. Also ich bin weder mit dem Franz von Assisi, ich bin ein richtiger Normalo, gell? Ich bin weder mit dem Franz von Assisi in einer Liga und Weltmeister werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Also was machen wir jetzt? Da habe ich was Schönes gefunden, oben dieser Satz. Wir alle haben große Pläne, aber kleine Taten genügen bereits, um uns zu verwirklichen. Wir träumen vom Außergewöhnlichen, anstatt die kleinen Aufgaben gut zu erledigen. Ja? Wir müssen nicht die Welt aus den Angeln heben. Wir müssen zwischendrin mal gucken, was hat Gott in uns reingelegt? Was ist das, was er von uns, wer wir sind? Das kann uns kein Lehrer sagen, kein Pfarrer, kein Politiker, kein was weiß ich wer. Das müssen wir rausfinden. Ja, in dem Zusammenhang wünsche ich euch Gottes Segen und ein Leben voller Leidenschaft und Glauben. Amen.
Ja, vielen Dank, Harald, für deine leidenschaftliche Rede. Ein Satz hat mich gerade eben ins Nachdenken gebracht. Wie oft wurde ich letzte Woche 5-mal gefragt?
Ach, Jesus. Und habe nicht über ihn geredet. Super, super Gedanke, vielen Dank. Ja, dann darf ich das Lobpreisteam noch nach vorne bitten, oder? Habt bestimmt noch ein schönes Lied mit uns. Oder noch auch 2 von mir aus. Guck mal, der Harald hat jetzt sogar vor 12, heute Morgen kam er auf mich zu. Ich habe so viel Input. Kannst du dich ein bisschen kürzer halten? Hätte ich noch ein paar Minuten gehabt? Ja.